Ja, hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unseres Podcasts Universe ID. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir zwei ganz besondere Gästinnen bei uns und das sind einmal die Janine und die Emma von Rollenfrei. Die haben im Jahr 2020, also letztes Jahr, so zeitgleich mit der zweiten Welle der Corona-Pandemie, ein Studienprojekt gegründet, was sich mit Feminismus beschäftigt und vor allem so ein bisschen versucht, einen Einstieg in die Thematik zu geben, vor allem halt für Studierende der RWTH und Leute, die einfach Interesse haben, sich mal ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch und habt ihr Lust, uns euch vielleicht kurz ein bisschen vorzustellen, uns ein bisschen darüber zu erzählen, was Rollenfrei genau ist, was ihr da macht?
Ja, vielen Dank erstmal, dass wir hier sein können. Ja, also wir vertreten heute Rollenfrei und wir haben uns, wie schon gesagt, vor ungefähr einem Jahr gegründet, einfach mit der Intention, eine Gruppe zu haben, wo wir ganz low-key, einstiegsmäßig uns mehr über Feminismus informieren können. Und das Ganze ist ein bisschen daraus gekommen, dass wir nicht wussten, wo wir wirklich einsteigen sollen. Wir hatten ein Bedürfnis, mehr zu erfahren, mehr zu wissen, uns ein bisschen zu engagieren. Aber es war alles ein bisschen, und die Hürden, in linkere Gruppen reinzukommen, da haben wir uns noch nicht so vorbereitet gefühlt. Und dann dachten wir, okay, wir starten einfach diese eigene Gruppe, wo wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, bis wir uns sicher fühlen und vielleicht auch woanders uns engagieren können. Und so haben wir dann angefangen.
Ja, hallo. Emma hat das richtig gut zusammengefasst. Das war eigentlich unser Ansatz und daraus ist jetzt ein Jahr Rollenfrei schon entstanden mit primär Online-Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie, hat aber auch sehr komischerweise oder guterweise die Leute sehr zusammengebracht. Man hatte das Gefühl, man hat die Leute kennengelernt, ohne die jemals persönlich gesehen zu haben. Und als wir uns das erste Mal dann wirklich in Real Life gesehen haben, war das gar keine Frage, komplett wie mit besten Freunden zu quatschen, weil man auf einer ganz anderen Ebene ist, weil wir sehr offen sind, weil wir vor allem viel einfach Gesprächsthemen einfach einen Raum bieten. Keine Frage ist zu blöd, sondern alles ist interessant und jede Person soll sich ruhig reflektieren dürfen und sollen, dass sie vor allem da den Raum finden, halt auch diverse Fragen zu stellen, auf die jegliche Person auch unterschiedliche Antworten haben darf oder auch soll, damit es halt divers bleibt. Ja, das war eigentlich unser Grundgedanke, der sich zum Glück auch gut entfalten hat und ich bin super zufrieden mit unserem jetzigen Jahr.
Auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, sagen, dass wir nochmal kurz erklären, was unser aktuelles Konzept ist. Und zwar hat sich natürlich dann auch entwickelt in diesen ersten Monaten und zurzeit funktioniert es so, dass wir am Anfang einen kurzen Input-Vortrag haben zwischen 3 und 10 Minuten, je nachdem wie motiviert oder auch groß das Thema ist von der Person, der oder die gerade vorträgt. Und danach diskutieren wir dann in kleinen Gruppen von 4 bis 6 Leuten einfach nochmal über das Thema und tauschen uns halt aus. Das Ganze ist halt so ein bisschen einfach herausfinden, wo bin ich vielleicht sexistisch, was für Themen habe ich oder was für gesellschaftliche Themen gibt es, mit denen ich mich auch noch nie auseinandergesetzt habe, wo ich aber gerne mehr wissen will oder was kann ich vielleicht auch dann tun, ein bisschen konkret für mich selber gucken. Mhm. Genau. Uns war es wichtig, einen Raum zu schaffen, wo wir halt alle als Anfänger in uns wohlfühlen und dass es halt nicht dieses, wer weiß am meisten, wer ist am korrektesten quasi, dass wir uns sozusagen mit unserem anfänglichen Wissen da auch austauschen können.
Ja, so ein gemeinsames Lernfeeling quasi erschaffen. Offen und bereit sein für neue Themen, die vielleicht die eine oder andere Person noch gar nicht gestellt hat und dabei halt reifen und wachsen. Also ich habe tatsächlich in diesem einem Jahr auch sehr, sehr viel dazugelernt. Ich glaube, wir sind mit wenig Ahnung reingegangen und haben das Gefühl, dass wir immer noch nicht alles durchdrungen haben. Und deswegen wollen wir oder bleiben wir vor allem auch EinsteigerInnen freundlich, weil wir einfach unbedingt sehr viele Leute einfach nur informieren wollen. Uns geht es eigentlich um Aufklärung, Information und vielleicht dadurch Support und Bestärkung gegenseitig.
So ein bisschen das Selbstgelernte teilen.
Ja.
Genau.
Ja, ich finde es halt vor allem auch voll super, dass bei Rollenfrei man halt wirklich hinkommen kann, auch wenn man wirklich das Gefühl hat, ich habe mich noch gar nicht mit der Thematik beschäftigt. Also ich finde, selbst wenn man jetzt noch nie irgendwie sich mit Feminismus etc. irgendwie auseinandergesetzt hat, kann man auf jeden Fall hinkommen und einfach braucht da irgendwie keine Angst zu haben. Also ich finde, das ist bei anderen Gruppierungen, jetzt natürlich auch nicht bei allen, aber schon dann manchmal so ein bisschen, da hast du dann schon so das Gefühl, ich muss irgendwie schon dies und das gelesen haben, um mich da irgendwie in der Diskussion dann da auch zu positionieren und da mitreden zu können. Das finde ich halt richtig cool, dass es euch halt dafür gibt, ne? Weil das ist ja nun mal auch einfach so eine Thematik. Es ist halt super wichtig, dass halt möglichst viele Menschen da irgendwie mitmachen und deswegen finde ich es halt voll gut, dass da so der Einstieg halt so niedrigschwellig ist, ne?
Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, man merkt es, glaube ich, oft beim Gendern zum Beispiel. Viele Leute kommen an und merken so, okay, ich finde Gendern irgendwie korrekt, aber ich habe es noch nicht so ganz irgendwie in meinem Alltag integriert und dann halt aber nicht diese Angst haben zu müssen, oh, wenn ich jetzt irgendwie nicht perfekt gender oder auch vielleicht die Notwendigkeit nicht sehe, kann ich dann überhaupt in diesen feministischen Gruppen sein. Und das sollte ja überhaupt gar kein Ausschlusskriterium sein. Und dafür sind wir so, okay, wenn alle sprechen, wie sie wollen und wir denken, dass die meisten wahrscheinlich mehr gendern wollen. Es halt aber auch einfacher ist, je mehr man es hört und je mehr man sich dran gewöhnt.
Ja, du musst dich auch ein bisschen üben. Es ist halt quasi neue Sprache lernen. Sprache lernst du halt durch Praxis mehr. Das heißt, wenn du nie in der quasi Umgebung warst, wo du gendern konntest, wie willst du überhaupt die Übung dafür bekommen, die Sprache also anzupassen? Und deswegen ist es ja halt auch für die Leute halt sehr, sehr wertvoll, einfach so einen Raum zu bekommen, auch ihr Gendern ein bisschen kritikarmer zu üben. Wenn du jetzt irgendwie dann direkt in eine sehr aktive Gruppe einsteigst, wo du die einzige Person bist, die nicht genderst, das tut halt mehr weh.
Auf jeden Fall.
Ja, voll. Ich war eigentlich recht fit in Gendern und jetzt bin ich nach einem Monat Kroatien-Bosnien zurückgekommen. Und ich merke so richtig, oh Gott, ich hab's einfach gar nicht mehr drin. Also ich falle so ganz halt über so Stolperfallen, wo ich richtig merke, okay, ich muss wieder mein Gehirn einschalten, um halt Gender zu sprechen, hoffe ich, das geht, kommt wieder schnell zurück. Ich will nicht denken beim Sprechen.
Ja, ich glaube, das hattest du ja vorhin angesprochen kurz, dass es relativ vielseitige Themen auch gibt. Mhm. Dadurch, dass wir, also diese Input-Vorträge am Anfang werden halt von verschiedenen Mitgliedern aus unserer Gruppe vorbereitet. Und da wir alle aus verschiedenen Hintergründen kommen und uns ja auch mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, kommt halt super viel Input da rein, wo man sonst ja auch gar nicht diesen Zugang unbedingt hat in dem Moment. Und das ist sehr bereichernd, weil ich merke, okay, ich kenne natürlich die Themen, die für mich wichtig sind, aber das sind ja gar nicht die Themen, mit denen sich andere beschäftigen. Und da ist ja so eine Bandbreite draußen, wo ich mich reinlesen könnte oder diesen Zugang auch an Informationen finden könnte, was aber oft nicht passiert, weil es einfach viel zu viel ist. Und da so einen kleinen Einblick zu kriegen und dann, wenn ich merke, hey, das ist ein Thema, wo ich wirklich mehr wissen will, dann hat man halt schon mal so die irgendwie den ersten Podcast-Empfehlung oder irgendwie das erste Buch oder Internetseite, die man mal kurz reinlesen könnte. Und das ist natürlich, macht zum einiges einfacher meistens.
Ja, das war auch vor allem unsere Anfangsidee auf Instagram. Kompakt und schnell einige gute Fachbegriffe oder Oberbegriffe von Feminismus verwenden, um die Leute dazu zu bringen oder erstmal zu animieren, überhaupt über diese ganze Thematik ein bisschen nachzudenken. Auf einen Humor, wo ich bis heute noch nicht weiß, wo es genau hingeht. So irgendwie, manchmal finde ich das super, super lustig und manchmal denke ich mir, das könnte auch cringe sein, aber irgendwie sagen voll viele, auch wenn es mal unsere Likes noch nicht ganz wiedergeben, aber die sagen zumindest, dass sie es richtig cool finden und dass es denen auch Spaß macht, sowas auch weiterzuleiten in ihre Stories. Also ich glaube, da haben wir irgendwie so ein Mittelmaß gefunden, auch irgendwie Leute, die auch bei uns auch angefangen haben und gesagt haben, oh, ich hatte damit noch gar nichts zu tun und ich bin eigentlich hier hingekommen, um mal ein bisschen was dazu zu erfahren, mein Meinungsbild zu neu vielleicht zu interpretieren und dann vielleicht auch dabei zu bleiben oder halt auch zu gehen. Die sind geblieben, also und bis heute noch aktiv und ich finde, das zeigt halt einfach, dass Aufklärung irgendwie das A und O ist, weil ohne das können die Leute sich auch tatsächlich nicht das eigentliche Bild machen, was sie vielleicht machen könnten. Und deswegen versuchen wir auch offen zu bleiben zu jeglichen Themen. Muss nicht unbedingt direkt Feminismus sein. Kann auch so eine Randgruppe sein, die damit zwar immer was damit zu tun hat, das merkt man dann halt, dass die meisten Themen da immer schneiden werden. Aber hauptsächlich ist es eigentlich nur dazu da, dass die Leute Bock haben, mal miteinander auch zu kommunizieren. Weil das fehlt in unserem Studium ein wenig.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, einfach diese Hemmschwelle abzubauen, weil dieser Begriff Feminismus ist ja immer noch so negativ konnotiert. Und das also war ein bisschen die Idee, das auf eine lustige Art und Weise auch anzugehen, um halt auch ein bisschen dieses doch, glaube ich, auch ein bisschen falsche Bild immer noch, aber dieser verkrampften Kampffeministin, die alle hasst, so entgegenzuwirken. Weil ich glaube, dem sind wir alle dann doch das öfter ein oder anderen Mal begegnet, diesem Bild, was auf einen projiziert, wenn man sich denkt, hey.
So vergleichbar auch mit der Sache, wie kriege ich Leute von Veganismus überzeugt, indem ich sie anschreibe, wenn sie Fleisch esse, oder indem ich ihnen erkläre, welche Benefits es hätte. Das heißt, man kann das halt so, diese Wahl zwischen Peitsche und Karotte ist halt nicht sehr produktiv.
Ich finde, das ist halt mega das schwierige Thema. Also ich finde es total gut, dass ihr das so niedrigschwellig und zugänglich für die Leute macht. Ich so auf der anderen Seite, auch im Privaten oder auch in meinem Aktivismus oder den Feminismus lebe oder mich damit auseinandersetze, ich habe halt auch manchmal nicht mehr die Geduld, irgendwie dann Leuten zum 10. Mal was zu erklären. Also ich finde, das ist halt,
mich halt nervt.
Nee, muss mich halt auch nicht, dessen bin ich mir sehr bewusst, dass ich das nicht machen muss. Aber das ist manchmal auch irgendwie, mich nervt das einfach. Also so, ich weiß, dass man mehr durch Zugang und durch Akzeptanz und dass man mit eher, sage ich mal, dann konfliktbehafteten Herangehensweise dann natürlich auch das irgendwie schürt. Aber manchmal kann ich gar nicht anders, weil ich denke mir so, oh Mann, ey, Wieso ist das immer noch so konnotiert? Wieso ist das immer noch, wieso haben wir immer noch dieses komische Bild davon in der Gesellschaft, so weitestgehend? Ich rede jetzt nicht von den Bubbles, so in denen wir uns, glaube ich, irgendwie alle so größtenteils dann doch bewegen. Und ja, also mir fällt es dann da auch manchmal irgendwie echt schwer, da ruhig zu bleiben. Aber es kommt natürlich auch total auf die Menschen an, ne? Wenn zum Beispiel wie bei euch jetzt an so einem Donnerstagabend neue Leute dazukommen, sind ja auch meistens offen der Thematik gegenüber, ne? Also es ist halt ja dann auch wieder irgendwie sowas ganz
noch
anderes.
Keine,
ne?
Pöbler.
Ja. Nee. Genau, es kommt natürlich darauf an, warum Leute da sind. Einmal. Und natürlich auch, wenn man donnerstags da ist, ist man ja auch bereit, sich einmal damit auseinanderzusetzen oder vielleicht auch sein Wissen zu teilen. Und das muss natürlich so im normalen Alltag nicht immer der Fall sein, dass man da den Space hat, wieder was zu erklären, weil es ja auch sehr persönliche Themen sind. Das ist ja auch allein diese Frage, warum man dann Feministin ist oder warum man denn, also das ist natürlich sehr persönliche Themen auch, wieso man da hinkommt oder Sexismuserfahrung. Und das ist dann natürlich auch sehr schwer, sich da gefühlt immer so ein bisschen so emotional nackig zu machen und sich da so zu exponieren, und das zieht auch irre viel Energie. Aber das habe ich dann auch gemerkt, so, dass ich mich da rausziehen muss aus Diskussionen, das aber halt auch schwierig ist da. Das muss man natürlich auch lernen, diese eigenen Grenzen dann abzustecken. Wann habe ich Zeit und wann nicht? Weil ich will natürlich auch mehr Leute davon, also meine, sich präsentieren, dass sie das vielleicht auch mehr verstehen.
Ja, voll. Ich hatte auch so eine Phase Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, wo ich echt so teilweise einfach richtig wütend geworden bin und mir nicht verstehen konnte, warum andere Menschen das nicht verstehen, wo dieses blöde Problem ist. Und ich dann echt zu Hause manchmal hing und richtig diskutiert habe mit meinem Freund, der voll offen ist, aber der mir immer gerne die andere Seite erklärt, um mal zu zeigen, so, das könnte auf dich zukommen, wenn du so und so rausgehst. Das hat mich dann richtig wütend gemacht, dass wir auch ein kurzzeitiges Feminismusverbot bei mir einführen mussten, weil ich wirklich jeden Tag gefühlt 3 Themen aufgeschlagen habe, die mich richtig genervt haben, weil Corona einfach mir viel zu viel Zeit gegeben hat, auch um Sachen zu lesen. Oder herauszufinden oder was mich dann halt in dem Moment sehr stark beschäftigt hat.
Ja, das ist natürlich auch, ja klar, wenn man auch natürlich kommunizieren würde, man will ja auch irgendwie eine Realität dann erschaffen, die dann auch gut ist und lebbar, und dann müssen natürlich beide Seiten irgendwie einbezogen werden, das ist ja auch völlig klar, ne? Aber ich finde auch irgendwie, vielleicht hat diese wütende Phase auch irgendwie dann jeder mal, der sich mal, jede Person mal, die sich mal da irgendwie näher mit der Thematik beschäftigt. Also für mich war das schon, als ich dann, also es ist jetzt nicht so, als wäre das bei mir von einem auf den anderen Tag gekommen. Also ich muss sagen, so mit dieser ganzen Thematik Feminismus, vielleicht hat das so angefangen vor 4, 5 Jahren, dass ich dann da so ein bisschen die ersten Artikel gelesen habe, und dann war das jetzt aber auch nicht, dass ich von einem auf den anderen Tag gesagt habe, okay, ach krass. Aber es kam halt immer mehr, dass ich halt so gemerkt habe, so eher individuelle Probleme in Anführungsstrichen, die ich dachte irgendwie zu haben, dann gemerkt zu haben, ey, das liegt nicht an mir, dass es was Strukturelles. Und das war halt so, dann kam das halt immer mehr, das war halt, wie ich dann halt auch begriffen habe, dass sowas sexistische Verhaltensweisen mir gegenüber, dass es halt nicht an mir liegt. Wenn ich zum Beispiel habe super lange gekellnert, und dann kann man sich natürlich immer einiges anhören, Mäuschen, bring mir mal ein Bier, keine Ahnung, etc., ne? Ihr wisst, wie das ist, so, ne? Ja. Halt unfassbar blöde Sprüche, oder wenn du dann irgendwie was ausgerechnet hast und hast dich irgendwie verrechnet, ah, soll ich dir mal helfen, kriegst du es hin mit den Zahlen, so wirklich so absolute Scheiße, so, ne? Und keine Ahnung, ich habe das früher aber wirklich dann gedacht, dass sowas an mir liegt. Und auch wenn ich mich dann irgendwie angezogen habe und irgendwie kürzere Klamotten getragen habe und dann irgendwie Sprüche dafür bekommen habe. Also ich habe das wirklich früher so begriffen, dass es halt an mir liegt, was ja echt oberkacke ist. Und dabei hat mir zum Beispiel diese ganze Thematik voll geholfen, auch so zu sehen, ey, das liegt nicht an dir, das ist halt irgendwie ein strukturelles Problem. So kam das bei mir, ne, dass ich mich dann immer ein bisschen mehr damit beschäftigt habe. Und ja, dann fand ich, war das schon echt ein krasser Gamechanger, so für mein Leben, auf jeden Fall. Wie war das bei euch so? Wollt ihr auch mal ein bisschen erzählen, wie ihr da so zur Thematik gefunden habt?
Ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema noch ganz kurz eingehen.
Auch gerne.
Weil ich glaube, was du mich angesprochen hast, ich glaube, dass es so ein bisschen wütend werden wirklich auch ein normaler Prozess ist, durch den man da geht. Ja. Und das ist vielleicht nicht unbedingt die konstruktivste Phase und je nachdem, wie doll man da reingeht, aber ich glaube, also ich habe dann auch wieder verstanden, okay, das ist vielleicht nicht die schlauste Art, meine Diskussion zu führen. Und ich habe auch, oder als Jens und ich damals das gegründet haben, war uns das auch wichtig, dass wir ein bisschen unsere Diskussionsstrukturen in rollenfrei oder unsere Diskussionsargumente ein bisschen trainieren können. Weil wir oft mal gemerkt haben, okay, wir haben hier irgendwie einen Punkt, wir haben ein paar Argumente, und plötzlich werden wir irgendwie unter den Tisch diskutiert, obwohl wir eigentlich uns sehr sicher fühlen in dem, was wir da vertreten. Und es hat einfach ein bisschen geholfen, da einfach über so ganz basic Sachen einfach ein bisschen die Fakten in der Hand zu haben, einfach ein bisschen die Zahlen rauszuholen. Wie wirkt Gendern oder warum ist Menstruation noch ein Tabu? Und einfach ein bisschen mehr diese Hard Facts dazu haben, um Diskussionen nicht so lost zu sein. Und plötzlich dazustehen ist so, hä, es hat doch so gut angefangen und jetzt fühle ich mich ganz schlecht und weiß gar nicht, warum ich hier plötzlich nichts mehr zu sagen habe. Oder das war einer der großen Gründe auch. Und ja, einfach sich ein bisschen wohler zu fühlen, das ein bisschen zu erproben mit Gleichgesinnten und nicht direkt sozusagen mit Leuten, die gegen einen argumentieren wollen, das hilft.
Ja. Das war vor allem, glaube ich, der zweite Themenabend, den Jens und Emma vorbereitet haben, war so strukturelles Reden und Diskutieren. Also ich fand das richtig hilfreich, weil diskutieren kann ich tatsächlich richtig gut. Es wurde mir zumindest immer gesagt mit meiner Familie, ich langsam nerven und so aufhören. Aber das hat schon ein bisschen geholfen am Anfang, weil wir dadurch auch eine Struktur bekommen haben, die wir irgendwie sofort verinnerlicht haben. Und das auch irgendwie weitergetragen haben, weil durch online war es ein bisschen schwierig, die Diskussion, wir hatten Angst zumindest, dass das nicht so wirklich flüssig läuft, hat aber richtig gut funktioniert, weil das Ausreden des anderen so, oder der anderen Person richtig wichtig war und wir auch kein Zeitlimit haben. Also wenn die Diskussion auslaugt, dann laugt sie halt irgendwann aus und dann ist es halt auch vorbei der Abend oder zumindest der Hauptteil unseres Themenabends. Danach wird jetzt in Präsenz auch gerne dann noch ein bisschen rumgesessen und gequatscht, Bierchen oder einen Tee oder was auch immer getrunken. Da hat man auch echt viele Leute oder coole Leute auch kennen. Aber was ich eigentlich noch zum Anfang sagen wollte, war, so sind wir auch eigentlich, also ihr habt ja gesagt, so Feminismus, das sind so Worte, die sind so hart und voll viele Leute schreckt das ab. Ja, deswegen haben wir uns auch im Namen sehr bewusst gegen Feminismus oder irgendwas mit Gleichstellung oder so. Einfach damit das irgendwie erstmal nicht ganz gleich ist, also beziehungsweise nicht ganz gleich klar ist, was wir damit eigentlich sagen wollen. Also unser Name ist Rollenfrei. Und einfach, weil wir halt frei von diesen Rollenbildern leben wollen, also zeigen, dass alles und jede Person menschlich, normal und akzeptabel sein sollte. Und erst wenn man oder wenn die Leute miteinander reden, halt auch merken, wie nebensächlich gewisse Dinge eigentlich sind, wie Menschen zueinander, also zueinander im Sinne von, was die tragen oder was die gerade für eine Attitude um sich herum haben, sondern es eher sich darum handelt, die Leute so ein bisschen an den Tisch zu bringen und offen dafür zu sein, dass das, was du beispielsweise machst, nicht unbedingt unter Otto normal gelten muss, sondern halt eine Möglichkeit der Menschlichkeit darstellt oder ein Individuum, was wir als Generation Z vor allem unbedingt haben wollen, diese Individualität. Kamen wir eigentlich auf den Namen, dass wir das so auch genannt haben und wir waren erstaunt, dass es den noch vorher noch gar nicht gab.
Voll, ne? Ja, das ist eigentlich schon ziemlich nice, wenn man einfach rollenfrei bei Instagram nicht gönnen konnte. Und nicht irgendwas dazu packen muss.
Ja, voll.
Ja, krass. Waren wir überrascht positiv auf jeden Fall.
Ja. Das stimmt.
Das ist beim Teil nochmal einfach, wenn mich Leute fragen, ja, wie finde ich die Rollenfrei bei Instagram? Irgendwas noch? Ja.
Richtig gut.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Wir sind einfach zu finden. Einfach @rollenfrei eingeben.
Trägt mal ein bisschen Werbung.
Ja, ich würde auf Alinas Frage zurückkommen, glaube ich, ganz am Anfang.
Ja, gerne.
Von wie wir ein bisschen so zum Feminismus gekommen sind. Bei mir war es, ich studiere halt Maschinenbau und das war halt diese Standardfrage, warum ich Maschinenbau studiere. Und am Anfang war ich so, ja, weil ich gut in Mathe und Physik bin. Und irgendwie so, nachdem echt oft habe ich dann irgendwann geschnallt, dass ich glaube, männlich gelesene Menschen diese Frage nicht bekommen, sondern wahrscheinlich eher gefragt werden, ja, was willst du damit später machen oder was willst du vertiefen oder
was ist dein Lieblingsauto?
Ja.
Ja, die Fragen mit der Warum-Frage wird nicht, warum machst du etwas Ingenieurstechnisches bei Männern gefragt, sondern warum Maschinenbau, warum nicht E-Technik oder sowas. Die fragen quasi nach der Vertiefung und bei euch fragen sie nach der kompletten Disziplin.
Genau. Ja, und das habe ich dann irgendwann so im zweiten Semester plötzlich verstanden, weil davor habe ich mich natürlich auch super emanzipiert und gleichgestellt gefühlt, weil ich war ja diese Frau, die gute Mathe und Physik war in der Schule und da wurden mir jetzt keine Steine in den Weg gelegt und dann habe ich auch noch Maschinenbau studiert, also so ungleichberechtigt kann unsere Welt ja nicht mehr sein, ich habe es ja auch gemacht und dann habe ich so langsam verstanden und dann kam halt auch so ein bisschen, wir sind glaube ich 13% Frauen im Maschinenbau und dann, das sind einfach harte Zahlen, wo man sich denkt so, wow, dafür, dass ich dachte, wir sind gleichberechtigt, sind es echt wenig, die diesen Schritt gehen. Und ich glaube, jetzt, das war so wirklich diese Kernfrage, die es ausgelöst hat bei mir.
Ja, Emma ist irgendwann in den Hörsaal gekommen und meinte, ey, Janine, hast du es eigentlich gesehen? Wir sind ja nur noch 13% und wir haben noch nicht mal eine Professorin. Das kann doch nicht sein. Und da habe ich das auch erst realisiert, dass wir tatsächlich keine Professorin hatten. Wir hatten in Chemie eine.
Halbe Stelle.
Die wurde auch meistens nicht im Hörsaal ernst genommen. Fand ich auch richtig schade, weil in der ersten Vorlesung hat sie erstmal Bier verteilt. Ich fand euch eigentlich ganz cool. So, aber das kann ich schon, also das war auf jeden Fall so ein Ansatz, der so ein bisschen bam, in your face, klarkommen. Tatsächlich sind wir doch weniger. Also weil das halt vorher für mich nicht viel von Relevanz war, so wie viele von meinen gleich äußerlich gesehenen Personen einfach im Hörsaal vertreten sind, hatte auch nicht so schlechte Erfahrungen, wie einige Freundinnen von mir berichtet haben, so dass die reingekommen sind und direkt in irgendwas hinterhergerufen wurde. Ich sah halt vielleicht nicht anrufend aus, ich weiß auch nicht warum, aber ich hab's auch nicht, aber das war hart, du auch nicht.
Hatte ich auch nicht,
ne. Ja, ich hatte,
das ist besser geworden ein bisschen, also es war vor 10 Jahren, haben sie jetzt im Hausmeister hinterhergepfiffen, wenn sie gerade einfach, es kam genug Frauen, plötzlich wird alle hinterhergepfiffen, waren mit langen Haaren, vorne bewegt sich was, guck mal, da läuft ja, was. Heftig. Also wir haben ja teilweise auch von Fachschaftlern irgendwie in Hörsälen dann Werbung gemacht oder halt vom Ast dann anderen Leuten aus. Maschinenbauer war merkbares anderes Klima. Auch die Papierflieger und so Sachen sind halt bei Maschinenbau eine Sache, die halt wirklich in großen Mengen passiert. Krass. Aber Maschinenbau ist halt einfach vor allem auch so, die kritische Masse ist halt überschritten. Du hast halt einfach so eine große Menge, dass sich halt sogar Lager selbst in den Ersti-Zeiten schon bilden. Und du hast halt nicht mehr so einen Grip als Dozentin oder Dozent vor dieser Personenmenge. Das heißt, du musst halt hoffen, dass die quasi aus sozialen Konstrukten sich benehmen.
Ja, voll. Das ist echt schwierig. Also ich würde dann halt jetzt einfach Alinas Frage weitermachen. Und zwar, ich habe mir diese Frage halt irgendwann auch gestellt, wo ich da eigentlich da so dazu gekommen bin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin halt von klein auf so ein bisschen so groß geworden. Zumindest ist mir das immer ein bisschen bewusst geworden. Also mein Vater war schon eine Person, die immer wieder gesagt hat, so, nee, sowas sagt man nicht oder das ist nicht korrekt. Das sind alles Leute, die beispielsweise auch Geld verdienen. Oder es fing dann halt auch an, als meine Schwester und ich größer geworden sind, ihr dürft euch wegen, weil ihr ein Mädchen seid, nicht irgendwas anhören. Ihr dürft alles machen, ihr sollt alles ausprobieren. Fand ich jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, krass. Der hat da wirklich gut drin, also so uns auf Trab gehalten und gesagt, wir müssen, also der will uns bestärken. Meine Mama ist auf jeden Fall eine kämpferische Frau. Ich finde das echt, also die hat uns auch von klein auf einfach gezeigt, so einen Mund aufmachen, sagen, was dir nicht passt und auch Nein sagen können, ist wichtig. Judo war ihr super wichtig, dass wir uns auch irgendwie verteidigen können. Und jetzt so als Anekdote war in meiner Kindheit so eine Geschichte, dass ich weiß nicht mehr, wo wir davor standen, ob vom Zoo oder vom Museum. Auf jeden Fall habe ich immer Schilder gelesen als Kind. Und da habe ich dann vorgelesen und meinte dann zu meinem Papa, da war so eine Regel drauf, er darf das und das oder man darf das und das nicht. War auf jeden Fall sehr männlich geschrieben alles. Und dann meinte ich zu meinem Papa, guck mal Papa, du darfst das nicht, aber ich schon, weil ich ein Mädchen bin. Und dann meinte mein Papa, das ist aber in unserer Sprache normal, das wird immer so geschrieben. Das war mir dann halt irgendwo, scheinbar ist mir das schon aufgefallen. In der Uni habe ich dann das Wort Feminismus dann tatsächlich mit meiner Aktion, die ich in mir getragen habe, dann auch irgendwie gleichgestellt und habe dann gemerkt, okay, das ist genau das Thema, was mich schon von klein auf so ein bisschen kratzt und juckt und was ich nie nachvollziehen konnte. So wie Emma erzählt hat im Maschinenbau, also ich studiere es auch, ist es halt echt, diese Frage am Anfang habe ich genauso erstmal für gut gehießen, dachte mir so, oh ja, guck mal, Aufmerksamkeit. Und dann habe ich gemerkt, so nee, das ist eigentlich richtig kacke, weil das ist halt überhaupt nicht aussagekräftig, was ich überhaupt sage. Ich hätte ja x-beliebiges studieren können. Ist halt irgendwie mein Favorite, so wie Emma gesagt hat, Mathe und Physik waren meine Lieblingsfächer in der Schule. Also ich glaube, das war echt in der Uni durch Emma diese Wortverbindung mit meinem Aktivismus, ja wirklich, dass es halt dann irgendwie auch zusammengekommen ist und durch Rollenfrei ich auch eine Bestärkung auch außerhalb meiner familiären Welt dann bekommen habe. Also ich war zwar auf dem Mädchengymnasium, da haben wir uns schon sehr gestärkt und es wurde schon sehr früh eingetrichtert, so kämpft ruhig und sagt auch ruhig bei Verhandlungen später im Berufsleben, nein, ich bin damit nicht zufrieden. Also es gab einen Lehrer, der war schon ziemlich sexistisch, aber eine Aussage fand ich ziemlich gut von ihm, der hat gesagt, kann man auch sehr fehlinterpretieren, versteht es nicht falsch. Der meinte so, ja, ihr Frauen seid es halt auch nur selber schuld, weil ihr habt Angst in der Verhandlung halt euren Mund aufzumachen und deswegen lehre ich euch heute, wie man Verhandlungen später im Berufsleben hat. War auf jeden Fall lehrreich. Vielleicht hätte der die Ansage ein bisschen feministischer halten können. Aber es war auf jeden Fall eine gute Aktion, um uns dazu zu leiten, halt auch mal Gedanken drüber zu machen, wie viel Wert fühle ich mich in der Gesellschaft, im Arbeitsleben. Ein kleiner Appell an alle, macht das ruhig. Ihr könnt nur ein Nein bekommen und dann ist es auch nicht die richtige Firma vielleicht. fragt euch das ruhig. Das war vielleicht so ein kleiner Einstieg von mir. Jan, jetzt bin ich richtig interessiert.
Ja, bei mir ist das faszinierend. Ich habe das alles eher so im Nachhinein auch mehr mitbekommen. Also ich habe 4 Geschwister. Wir wurden alle recht gleich behandelt. Es lag vermutlich eher an der, es ist einfacher, all seine Kinder gleich zu erziehen, als Unterschied zu erziehen bei dem meiner Mutter. Das heißt, ich komme halt von einem Pferdehof. Das heißt, man hat immer mit angepackt. Ich habe halt auch geritten, bis ich keinen Bock mehr hatte und sowas. Das heißt, quasi alle Aktivitäten gemacht, meine Geschwister gemacht haben. Das heißt, die Trennung zwischen was ist ein Junge und ein Mädchen gab es bei uns nicht wirklich zu Hause. Wir haben halt auch immer, wir hatten so einen gemeinsamen Flur, den die Geschwister sich geteilt haben im Haus und die Eltern so ein bisschen abseits. Und deswegen hat man auch immer zusammen gespielt, auch mit den Freunden. Das heißt, ich habe mich natürlich auch die Barbies gewünscht, mit meinen Schwestern spielen zu können und bin immer noch stolz auf meine wunderbare Schwangerschafts-Barbie, die ich damals hatte. Die war so dumm, du konntest den Bauch reindrücken, das Baby reinpacken, eine Kuppel drüber und wenn das rauskommt, ist das Baby halt rausgeflogen aus dem Bauch. Ich musste tatsächlich im Biounterricht aufgeklärt werden, dass Babys nicht aus dem Bauch rausbringt.
Biologisch korrekt auf jeden
Fall. Aber der Begriff werfen ist meinem Kopf jetzt leider nicht mehr wegzukriegen von Geburt.
Eine Frau wirft ein Kind aus.
Ja. Ich sag immer, Männer fangen, Frauen werfen, um das sauber zu trennen. Ja, das heißt, ich wurde halt relativ geschlechtsneutral erzogen. Meine Mutter hat super viel Energie reingesteckt, dass sie auch keine Angst und Kontaktängste mit Homosexuellen haben. Ihr Bruder ist halt offen, sehr, also er nennt sich liebevoll, nennt er sich kackschwul, um halt so ein bisschen zu plagiieren. Ich bin wirklich schwul, daran könnt ihr nichts ändern. Und weil meine Mutter früh gemerkt hat, dass sie doch noch Probleme damit hat, dass ihr Bruder schwul ist, hat sie bei uns sehr, sehr viel Energie reingesteckt, dass wir auf gar keinen Fall ihn anders wahrnehmen als alle anderen. Das ist sein Lebensgefährte, das ist halt so. Da hat die halt sehr, sehr viel Energie reingesteckt. Das hat mir halt im Nachhinein geholfen. Dann mein Vater arbeitet in Behindertenwerkstatt. Das heißt, behinderte Menschen waren auch immer ein kompletter normaler Kontaktpunkt. Es gibt immer diese eine Dorfstraße, wo der einen Ecke die Asylantenheime sind, auf der anderen Seite der Bürgermeister. Bei uns, wir haben auch ein kleines Dorf, eine Straße. Bei uns war es exakt der gleiche Fall. Und deswegen war halt unsere Grundschulklasse genau dieser Mix. Und die anderen Klassen waren die Dorfkinder, also die halt außerhalb gewohnt haben. Das heißt, jetzt meine Klasse war sehr, sehr bunt gemischt. Habe ich dann sehr, weil der Heimweg auch dann natürlich genau über die Sozialbauten und ähnliches ging, war ich mit denen auch früh befreundet. Hatte dann von Anfang an viele Freunde, auch im osteuropäischen Block und so. Das heißt, so alle quasi Feinde, die man dann in Oberstufen gehabt haben sollte, so ey, oh, die sind ja anders und so, hatte ich halt nicht. Das heißt, ich war nachher der Außenseiter, weil ich nicht mit denen Feindbilder teilen konnte. Das heißt, ich war dann automatisch immer so ein bisschen daneben, weil wenn die anderen wieder andere Diskriminierten gedisst haben, so als Gruppenaktivität stand ich daneben, dachte mir so, seid ihr doof? Das war dann halt, da hat man halt online sich halt Verbündete gesucht. Ich habe das halt nie unter Feminismus gesehen, weil ich einfach diese maximale Ungleichberechtigung überall halt immer schon kennengelernt habe. Und ich sehe mich natürlich auch definitiv als Feminist, weil ich will halt einfach, dass jede Person, egal wie sie sich verhält, halt danach beurteilt wird, wie sie sich verhält und nicht, was sie ist. Dann ist es halt auch so, ich habe halt früher auch sehr lange Haare gehabt, habe deutlich androgyner ausgesehen als jetzt. Und ich konnte halt merken, wenn ich mir die Haare zum Zopf zusammenbinde, Leute konnten mein Gesicht besser sehen oder die haben meine Stimme gehört. Die haben mich komplett anders behandelt, als wenn ich mit offenen Haaren und anderer Kleidung rumgelaufen bin. Ich habe halt auch Catcalls und weiteres bekommen. Mir wurde von Maschinenbauern im Studium hinterhergepfiffen, weil ich am Anfang noch lange Haare hatte. Das heißt, quasi diese Erfahrung, wie als Frau durch die Stadt zu laufen, habe ich halt gemacht, weil mich Leute für eine gehalten haben. Ich glaube, ihr habt ja teilweise schon mein Führerscheinfoto gesehen. Ich hatte halt wirklich sehr lange Haare, aber das fand ich halt auch schön so.
Das ist voll cool. Auf jeden Fall. So ja. Männer mit, also männlich gelesene Leute mit langen Haaren feiere ich mega. Einfach weil die halt zeigen, ein Zopf tragen ist nicht unbedingt gleich weiblich, gleich Frau, ja. Sondern ist halt einfach ein Haarstyle, den tragen kann. So wie ja. Harry Style, das glaube ich in meiner Generation am meisten so nach vorn getragen hat mit Kleidern und was auch immer. Ja. Aber finde ich halt wirklich, also du hast leider eine schlechte Erfahrung gemacht, hast aber einen Aktivismus damit betrieben, der dir vielleicht gar nicht so bewusst
ja.
war.
Ja, gegen Ende war es mir sehr bewusst. Ja, gegen Ende habe ich produziert. Ich meine, ich habe halt auch noch das Pech gehabt, rothaarig zu sein und wurde halt deswegen jedes Jahr meiner Schulzeit durchgehend wegen meiner Rothaarigkeit gemobbt. Das war halt einfach, dass ich dann auch noch der andere Freak war, der noch nicht mal die gleichen Feindgruppen wie die hatte, war halt noch das I-Tüpfelchen oben auf. Mhm. Aber nach so ein paar Jahren habe ich halt einfach dann halt mich mit genau diesen anderen Außenseitergruppen halt dann besser verstanden. Und ich finde das eigentlich ganz nice so. Und wenn man jetzt teilweise irgendwelche Situationen hat, zum Beispiel letzte Woche waren wir, meine Freundin und ich, haben dieses wunderschöne Besser-Weiter-Ticket mal genutzt und nach Koblenz gefahren, standen von der Burg, die zu hatte und dann kam eine Person, die daran gearbeitet hat und ruft so, hey, wollt ihr sie von denen ansehen? Wir haben uns mit nette Freunden zu an sich gerufen. Und dann in meinem Kopf läuft automatisch der Check, werden schwarze Freunde von mir auch gerufen worden, dort reinzukommen. Sind ich und meine Freundin, die ganz klar als weißes, harmloses Heteropärchen da stehen. Wenn ich habe das Freunden erzählt, dass ich das im Kopf hatte und die also, oh ja, dann stelle ich nicht so an. Und ich habe andere Freunde gedacht, ah oh, nice, nee, die wäre auf keinen Fall gerufen worden.
Ja.
Aber das ist halt so, wie ich in die Szene gekommen bin. Das war halt einfach, im Nachhinein war mein Leben halt nicht normal, aber ich feiere das halt so ein bisschen.
Ja, voll. Weil wenn man auch viel mehr erzählen kann als andere, habe ich zumindest die Erfahrung.
Der Freundeskreis ist halt bunter.
Ja, das ist echt, das ist voll, voll wichtig. Über Diskriminierung oder Rassismus ist genau dieses, was auch zu Feminismus dazugehört, weil, also da merkt man halt, wie groß dieser Überbegriff eigentlich ist. Das ist echt schade, dass viele Menschen das noch erleben müssen. Ich finde auch, dass viele Menschen sich noch mit Rassismus auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Bin auch gar nicht bis zum Ende gekommen. Also ich glaube, das werde ich mein Leben lang mehr lernen. Was ich für mich schon gelernt habe, ist, es zu akzeptieren, wenn dir jemand sagt, dass du rassistisch, also gerade was gesagt hast, es aufnimmst und auch es ehrlich meinst, dass du es nächstes Mal nicht mehr so verwenden wirst in dem Kontext oder überhaupt das so zu sagen, kommt voran, was man gesagt hat. Aber das ist halt irgendwie eine gute Erkenntnis gewesen, um zu sehen, okay, ich kann mich nicht vom Rassismus freimachen, aber ich kann versuchen, das Maximum zu geben. Und das habe ich primär auch bei mir Diskriminierung in anderer Form erlebt. Ich hasse es, wenn Leute Migration sagen oder Migrationshintergrund sagen, weil die dann automatisch, wenn die versuchen, also mit mir darüber reden, das Gefühl haben, so, ja, ich kann mit ihr offen reden, sie ist ja blond und weiß und also deutsch. Und ich dann immer sage, ha, du bist richtig in Fettnäpfchen getreten, ich habe einen Migrationshintergrund und ich bin fucking stolz darauf. Ja, und da habe ich halt echt einfach gemerkt, die Leute denken wirklich, das, was sie sehen, dass sie sofort die ganze Hintergeschichte und Hintergrund und meine komplette Lebensgeschichte eigentlich kennen. Und in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht so. Und ich bin auch darauf stolz, weil ich dann immer wieder sagen kann, ha, nee, du hast gerade mich damit gemeint und ich finde das nicht so cool. Und vor allem, wenn es dann um Muslime noch geht, dann bin ich dann noch mehr sensibler, weil, also ich bin mit sehr vielen Religionen groß geworden. Ich würde nicht sagen, dass meine Familie ultramuslimisch ist, aber ein großer Teil hat auf jeden Fall muslimische Wurzeln und ich weiß, wie das aussieht, wenn die beten und was alles zu Ramadan und Ramazan gehört. Und ich feiere das voll, dass ich auch so groß geworden bin. Aber da hat man in der Schule vor allem gemerkt, okay, das ist ein falsches Thema, wie die das halt angehen. Das ist nicht gleich IS und nicht gleich hier Taliban oder so, sondern das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und da versuche ich auch bis heute noch Leute davon zu überzeugen, dass Menschen, die muslimisch sind, nicht unbedingt Kopftücher tragen müssen, sondern können. Und guckt euch doch die Nonnen an oder die Schwestern, die tragen ja auch alle Kopfgewände. Also das ist jetzt nicht so, dass es für euch unüblich sein sollte, sondern eher nur, dass ihr es komisch findet. Und fragt das doch mal nach oder hinterfragt das Ganze. Und das merkt man bei vielen anderen Themen auch. Also bei Rassismus ebenfalls. Eine weiße Person kann gar nicht die Geschichten richtig kennen oder zu 100%ig kennen, außer man ist dabei in dem Moment, wenn es passiert und versteht es dann und agiert dann halt auch. Aber sonst hast du die direkte Erfahrung halt nicht gemacht. Und das ist halt auch schwierig, weshalb viele, ich sag jetzt mal Männer, weil die meisten Cis-Männer sind, dann auch nicht verstehen, was Catcalling oder Sexismus bedeutet. Weil dieses Gefühl, was ich in mir trage in diesem Moment, kann ich gar nicht so wiedergeben. Und du kannst es gar nicht so empfinden, wie ich es empfinde, weil du es halt nur von außen betrachtest. Und es nicht, wie du es am Anfang gesagt hast, du dachtest immer, dass es gegen dich ist, merkst du, okay, es ist gar nicht gegen mich, sondern das System drumherum, was irgendwie ein bisschen falsch läuft. Und die stecken halt in diesem System mit drin, also ohne es bewusst auch zu machen. Und deswegen bin ich auch richtig froh, dass bei uns auch ein paar Cis-Männer dabei sind, die auch richtig Bock haben, dieses Thema aufzubrechen und für sich halt auch anders wiedergeben. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir darüber reden, dass die dann so ganz kurz in so einem Dialog kommen, um sich so gegenseitig ganz kurz klar zu machen, was habe ich bis jetzt verstanden und worum geht's hier gerade auch.
Ich habe die Erfahrung gemacht, Machtlosigkeit kannst du Leuten, die es nicht erfahren haben, einfach nicht wirklich erklären. Das ist halt so, wie erklärst du jemandem Angst, der noch nie Angst hatte? Und wie erklärst du Leute also so eine spezielle Nuance davon? Wenn du einfach weißt, ich muss jetzt quasi hoffen, dass die Situation endet, weil ich weiß genau, du stehst quasi in so vielen Wänden gerade gleichzeitig. Und dieses Gefühl auch, wenn du nachts durch die Straßen läufst und jemand ruft dir was hinterher, denkst du so, fuck, das kannst du halt Leuten nicht wirklich erklären, die dann einfach da rumstolzieren. Ich denke, ha. Und das ist halt so eine Sache, wo ich halt so wieder zwischen den Fronten stehe und deswegen halt da so ein bisschen versuche, das Leuten zu erklären. Aber es ist halt auch schwer, diese quasi Grundangst, die man dann einfach dann auch teilweise von den Eltern mitbekommt. Und dann da kommt halt so viel zusammen und das kriegst du halt Leuten so schwer erklärt.
Man muss es auch nicht komplett nachvollziehen zu können. Also ich werde ja nie Rassismus in dem, also ich werde Rassismus nie erfahren und deswegen ja auch nie verstehen, wie es sich anfühlt. Muss ich auch nicht für meine Antirassismusarbeit, meine persönliche. Und das ist ja dieses, muss nicht passieren. Ich kann ja dich da ja trotzdem mit Auseinandersetzung meine eigenen Rassismen aufarbeiten. Und genau das Gleiche ist ja dann für Cis-Männer sozusagen mit Sexismus. Oder halt natürlich auch Frauen, die ganz unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen, also Sexismuserfahrungen ja auch machen. Also klar, ich muss, also ich will da jetzt meine Erfahrung nicht abwerten, aber das ist noch alles harmlos. Und trotzdem kann ich mich da ja weiter mit beschäftigen und ja auch die Lebenserfahrung von anderen Frauen versuchen mitzudenken in meiner Sexismusarbeit. Also Antisexismusarbeit, ja, diese Auseinandersetzung.
Voll. Interpretiert auch jede Person das auch anders. Also Catcalling vor allem. Mhm. Ich laufe mit Mädels rum und ich merke dann, boah, ich könnte mich darüber richtig aufregen, was jetzt gerade passiert ist. Und dann ist immer eine in der Gruppe, die sagt, hey, was war denn gerade? Und ich denke mir so, hä, hast du das nicht mitbekommen, was mir jetzt gerade hinterhergerufen wurde oder was gerade geschrien wurde oder was auch immer? Oder dieses Auto, was gehalten hat, kurz irgendwas rausgerufen hat und wieder weitergefahren ist. Also ich glaube, ich bin da auch anders auf der Straße am Rumlaufen, weshalb ich das vielleicht stärker wahrnehme oder für mich ich da auch sensibler bin, weil ich versuche, so wenig wie möglich objektifiziert zu werden, weil es mich einfach richtig aufregt, mich zu erklären oder irgendwelche Normen oder Bilder zu erfüllen. Wenn ich mich nicht so fühle, dann fühle ich mich gerade nicht danach und deswegen bin ich so oder so angezogen und das hat einfach nur was mit meiner Gefühlslage zu tun und nicht etwas, was ich nach außen beweisen oder tragen möchte, kann auch eine andere Person auch anders. Ich finde auch richtig krass, beispielsweise die Männer, die in hohen Schuhen und Kleidern rumlaufen, die finden das teilweise auch richtig schön und tragen das als Gefühlslage. Und es gibt auch Menschen, die das halt aktivistisch extra machen, um darauf aufmerksam zu machen. Beide Sachen kann man, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, wenn man eine Person sieht, kann man nicht hundertprozentig sagen, weshalb etwas kommt oder warum die Person so oder so drauf ist. Deswegen steckt Leute nicht Schubladen, sondern seid bereit, irgendwie eine Vielfalt aufzunehmen und wahrzunehmen auch. Und fragt auch ruhig. Also die meisten Menschen fragen nicht, sondern denken zu viel. Und nachfragen würde tatsächlich viel, viel mehr auch aus der Welt schaffen, weil dann nicht Bilder dupliziert oder manifestiert werden, nur durch ein Erscheinungsbild oder wegen einer Vermutung, anstatt nachzufragen. Ich glaube, da würden die Betroffenen auch viel öfters auch mal zu Wort kommen oder die Sichtbarkeit auch haben.
Auf jeden Fall, darum geht es ja ganz viel um Zuhören. Zum Beispiel auf dieses Catcalling würde ich nochmal gerne zurückkommen. Das ja, alle haben ja andere unterschiedliche Coping-Mechanismen und es manchmal aber auch schwierig ist, wenn es für einen so ein großes Thema selbst ist und für andere gar nicht so, wo das ist ja überhaupt nicht mein Platz, irgendjemandem zu sagen, hey, du hast gerade Sexismus erfahren, wenn die Person das nicht wahrnehmen. Und da so auch seine eigene Rolle wegzunehmen, wenn man da vielleicht auch gerade emotional sehr involviert ist, wie jetzt zum Beispiel bei dir bei Catcalling, so, das ist ja ein sehr krasses Thema für dich und dann, dass halt anderen, die das nicht haben, da nicht ihren Erfahrungswert oder ihnen dann vorzuschreiben, hey, du hast gerade Sexismus zu erfahren, das ist nicht unser Ort, aber nee, es ist immer, das kann gerade am Anfang, ist es manchmal schwieriger, wenn man da so ein bisschen reinkommt, dann auch sehr, weil das so emotionale Themen sind. Dann diese Balance zu finden. Ich fand es bei diesen Erfahrungsberichten am Anfang ein bisschen, wie wir auf Sexismus gekommen sind, habe ich auch dran gedacht. Wir leben ja in einer super gleichberechtigten Gesellschaft schon im Vergleich zu, selbst vor 50 Jahren ist ja extrem, wo wir heute sind. Und deswegen dauert es ja teilweise auch so lang für uns zu verstehen, diese strukturellen Probleme, die wir noch haben, weil es erstmal so minimal ist. Wir können studieren, wir können lieben, wen wir wollen, wir können leben fast, wie wir wollen. Und trotzdem haben wir immer noch diesen strukturellen Sexismus und den dann da auf diesen Finger da drauf zu packen und den zu benennen und das dann für mich auch einzuordnen, ist dann, glaube ich, die Schwierigkeit. Deswegen ist bei uns ja auch alle nochmal so, teilweise auch länger gedauert hat, so mit Anfang 20 erst dazu zu kommen, zu sagen, ich bin Feministin, weil es einfach nicht mehr so obvious ist, weil wir ja vorgesetzt halt auch gleich sind.
Zumindest versuchen wir das auszuleben. Das ist wirklich schwierig. Ja. Auch. Also erstens nachzuvollziehen, dass dein Gefühl, was du hast, richtig ist. Mhm. Und dabei zu merken, oh Mist, ich habe das jetzt 20 Jahre lang noch gar nicht hinterfragt und jetzt auf einmal schon. Aber andererseits halt auch zu merken, dass es noch so viele Schritte noch weitergeht, von denen, was meistens Leute als Idealismus irgendwie sehen, zu hin, das könnte Realität werden, wenn gewisse Leute einfach aufeinander zugehen und mal ein bisschen quatschen, wieso das überhaupt noch so ist, wie es ist. Weil meistens gibt es eine Antwort, das braucht es gar nicht mehr, sondern es war damals mal vielleicht sinnvoll, aber heutzutage nicht mehr.
Ja, ich glaube eher auch die Schwierigkeit ist so ein bisschen die Alltagssexismen auch wirklich als Alltagssexismus wahrzunehmen, wie zum Beispiel angetanzt werden im Club. So, das ist ja, ja irgendwas, das war ja für mich so normal, als ich angefangen habe, feiern zu gehen. Mhm. Und irgendwann war ich so, warte mal, Emma, das ist überhaupt nicht normal, eklig angetanzt zu werden eigentlich. So. Und sowas überhaupt einzuordnen als Sexismus, weil es ja ist ja erstmal nicht so dramatisch. Ich sag dann irgendwie nein und wenn sie dann nicht aufhören, so gehe ich halt weg oder schieb meine Freundin vor, dass sie irgendwie abblocken. Oder ja, also sowas halt einzuordnen, weil es gefühlt ja nur so Kleinigkeiten sind, aber es halt im Ganzen halt einfach eine ziemliche Menge ist.
Das ist ja auch irgendwie immer, ich finde, du hast das voll gut beschrieben, eben mit diesem, das deckt sich ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, so, ich habe da irgendwie ein schlechtes Gefühl, aber dann darauf auch zu hören und dem auch Raum zu geben und dann trotzdem immer wieder zu sagen, ja, das ist richtig, das Gefühl, weil ich finde, manchmal hat man, also ich hatte an manchen Punkten manchmal auch das Gefühl, hey, übertreibe ich jetzt nicht gerade total? Ist es jetzt wirklich wieder notwendig, dieses Fass aufzumachen? Ist es nicht gerade irgendwie wieder zu viel? Aber nee, ich finde so, das ist eigentlich voll der gute Indikator, wenn sich das irgendwie so falsch für dich anfühlt, dann ist das auch falsch. Und eigentlich weiß man, ey, das fühlt sich falsch an, wenn ich irgendwie angetanzt werde. Eigentlich ist es auch nicht normal, dass jetzt jemand am Arsch gegrapscht wird auf irgendeiner Party, so, ne? Also wie oft ich sowas, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt wirklich lange her, aber in meinen, keine Ahnung, Anfang 20ern, das habe ich einfach so hingenommen. So, das ist so, man wird ja dadurch irgendwie auch so abgewertet und man wird irgendwie so schwach und das ist irgendwie, ja, das macht einem so ein schlechtes, schlimmes Gefühl irgendwie und ich finde,
Man schaltet auch so ein bisschen ab, das heißt, anstatt dass man feiert, ist man auf so einem Halbschutzmodus.
Ja, du hast danach, ja, ist keine Ahnung, wenn
und
sowas vorfällt.
Die nächste
vorfällt,
Stunde ist halt im Eimer.
Ja, der ganze Abend ist unter Umständen also vielleicht auch im
Arsch. Ja, Minimum, also
so,
die nächste Stunde ist halt komplett im Eimer und bis man dann wieder runtergekommen ist, so den Schutzmechanismus wieder runterfährt, das ist halt so, entweder muss man sich entscheiden, dass man halt entspannt und da weitermacht mit dem Risiko, dass man dann das gleich wieder fährt oder so quasi nur halb mit dabei ist. Das ist halt super anstrengend.
Ja, du hast halt manchmal dann auch einfach gar keine Lust mehr, aber so, ich meine, das finde ich zum Beispiel auch wieder ganz gut, so mittlerweile ist ein bisschen die Awareness mehr, dass es zum Beispiel auf Partys
ist
manchmal auch so,
passiert.
Ne, das schon, da sieht man doch, da ist echt ein bisschen was passiert, dass es halt Leute gibt, wenn sowas passiert, dass du da hingehen kannst, dass es irgendwie mehr einen geschützten Rahmen gibt und so, aber ich finde, das läuft halt alles ganz, ganz langsam an und ich glaube, das sind alles so kleine Schritte, die auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen, aber ich glaube, so gesamtgesellschaftlich, auch wenn es mal um Thematiken wie Macht geht, ne, oder dass halt irgendwie, ich will mehr Frauen in Führungspositionen, so ganz einfach, ich will nicht, dass die alten weißen Männer das jetzt noch für 20, 30 Jahre alles durchziehen, weißt du, wenn es dann mal um diese Facts geht, so, da sehe ich einfach noch so, so wenig Bewegung, weil das hätte ja auch was mit Macht abgeben zu tun und da sehe ich zum Beispiel ganz oft noch so gar keine Bereitschaft, weil wir können ja jetzt nicht irgendwie, es gibt, sage ich mal, jetzt 20 Plätze in dieser Führungspositionen so und die sind jetzt mit männlich gelesenen Personen besetzt sozusagen und dann müssen die ja ihre Macht abgeben, logischerweise. Wir können ja nicht mehr Plätze machen und da sehe ich halt irgendwie noch nicht so super viel Bewegung und ich glaube so in dieser ganzen Thematik, ich finde wirklich auch immer für mich als weiße, hetero, cis Frau, so dieser Vergleich mit Rassismus ist einfach ganz zugänglich. So, ich kann es halt nicht erfahren, so, aber ich kann mich halt super viel darüber belesen. Ich kann, keine Ahnung, schauen, wem ich bei, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen lapidar anhört, wem ich bei Instagram folge, wem ich bei Spotify folge, was für Literatur ich lese, was für Podcasts ich mir anhöre, dass das einfach in meiner Welt irgendwie ein bisschen diverser wird. Und das könnten halt super viele Cis-Männer halt auch machen. Und das hat natürlich aber auch immer was damit zu tun, sich halt irgendwie einzugestehen, dass man zum Beispiel in meinem Fall auch irgendwie internalisierten Rassismus hat, dass ich in voll vielen Sachen einfach rassistisch bin. So, ne? Das tut doch erstmal weh und das ist für einen selber irgendwie keine schöne, man schämt sich. Ne? Und ich glaube, das ist genau dasselbe, wenn man halt anfängt, sich mit dieser anderen Thematik, mit Feminismus auseinanderzusetzen. Und das ist halt, glaube ich, so ein Schritt, den dann viele einfach nicht bereit sind zu gehen, weil es natürlich auch irgendwie nicht immer nur lustig ist, sondern halt auch einfach manchmal echt ein bisschen weh tut, ne?
Ja, es tut weh und es ist halt auch nervig. Also es ist ein ganz viel Hinterfragen oder halt dann, ich will ja auch mit Leuten, mit denen ich mich umgebe, also halt auch so ein bisschen mein Wissen teilen oder halt merken so, hey, irgendwann als ich geschnallt habe, dass ich sehr internalisiert rassistisch bin, war das natürlich für mich erstmal so, wow, ich bin's, du bist wahrscheinlich auch. Aber das sind natürlich keine netten Gespräche.
Ja.
Das sind auch nicht die lustigen Gespräche. So, und eigentlich wollen die Leute irgendwie jetzt erstmal eine nice Zeit haben. Und dann irgendwie so Partys crashen so mit diesen ganzen Sachen macht jetzt echt nicht so viel Spaß.
Haben wir, glaube ich, alle mal, oder?
Auch
mehr noch nicht.
Definitiv.
So, aber da habe ich zum Beispiel, also da habe ich auch gemerkt, das hat sich auch sehr entwickelt bei mir, von wie ich so Themen angehe oder wann ich es auch bespreche. Das hatten wir am Anfang auch vor dem Podcast.
Meistens hilft es wirklich entweder den Vergleich mit Rassismus ziehen, weil wenn weiße Leute vor dir stehen und du das mit dem Rassismus anfängst, mit dem Thema haben sich nach George Floyd sehr viele Leute noch auseinandergesetzt, zum Glück. Und dementsprechend verstehen die dann eher den also nicht den Zusammenhang, aber so ein bisschen diese Parallelität, die das da halt, die es da gibt, wie du auf Themen reagieren kannst, ohne das hundertprozentig nachvollziehen zu können, also diese Ally-Person halt eigentlich sein. Und ich finde, durch diesen Prozess, weshalb wir am Anfang auch gesagt haben, dass der auch manchmal auch emotional oder meistens emotional auch sein kann oder sein wird, ist halt auch, ich glaube, die meisten Leute stellen sich halt auch die Frage der Anständigkeit, die die dann halt noch ausleben wollen. Also, wie du gesagt hast, ich kann ja mein Konsumverhalten verändern, um beispielsweise gegen ein gewisses System zu sein. Und das ist halt auch eine Anstandsfrage in dem Moment. Wie weit möchte ich anständig sein? Was ist mir wirklich wichtig, um halt wirklich mein Leben zu verändern? Und ich finde, das merken gerade viele Menschen auf den Straßen mit Fridays for Future, wie viele Menschen das einfach bewegt und die auch tatsächlich dann ihr Verhalten auch verändern. Also durch Fridays for Future habe ich angefangen, mehr Bus zu fahren. Also ich nehme weniger den Flieger und mehr den Bus. Es ist so passiert, ich habe es auch gar nicht so bewusst gemacht, also scheinbar schon, aber nicht jetzt wirklich explizit. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, wie viele Stunden spare ich mir da eigentlich? Und in meinen Fällen war es halt meistens 2-3 Stunden mit dem Flieger, die ich mir jetzt spare, weil man sich doch überlegen muss, bis man zum Flieger kommt. Dann den ganzen Check-in, Flug und das alles wieder auf der anderen Seite. Habe ich dann echt gemerkt, krass, du kannst Geld sparen, dabei was Gutes tun und eigentlich hast du gar nicht so viel Zeit verloren, in Anführungsstrichen. Wobei das auch immer falsch ist. Man verliert nie Zeit, sondern nur gewinnt mehr Erkenntnisse. Aber ja, das ist echt, da hat man richtig gemerkt, wie jetzt gewisse Themen hochgekocht sind und zum Glück auch uns den Weg ein bisschen frei gemacht haben und auch Themen aufzubrechen. Also
auf jeden Fall, also die Themen sind angekommen in der Mitte von der Gesellschaft. Ja. Also das ist klar. Was mir geholfen hat, konsumverhaltenstechnisch, das meinst du ja auch, mit so Romanen haben mir geholfen, um eine Lebensrealität von Menschen mich in gewissem Maße eher reinfühlen zu können, in die ich mich nie reinführen könnte sonst. Und das war für mich ist ein super Zugang, also ganz viel von Women of Color geschrieben, über Women of Color. Und das ist einfach für mich super hilfreich, einen emotionaleren Zugang auch zu finden. Das ist ja auch dieser Witz von, ich verstehe Themen theoretisch, ich habe verstanden, was passiert, was ich vielleicht auch mache und so, wo es herkommt. Aber dann wirklich diese Denkmuster halt auch langfristig zu ändern und da wirklich rauszukommen, ist eine ganz andere Schiene. Und das ist super schwer. Und da hat es mir geholfen, so diesen emotionaleren Zugang über Romane zum Beispiel.
Hast du Empfehlungen?
Ich fand so Mädchen, Frau etc. Das ist ganz gut. Das ist ein Roman, da werden ganz viele Lebensrealitäten oder Lebensentwürfe von Women of Color in Großbritannien beschrieben. Und ja, fand ich super hilfreich, weil man da, also ich bin natürlich dann auch sehr emotional in Romanen da involviert und weil es halt super gut geschrieben ist und eine gute große Bandbreite auch abdeckt, was halt auch diesem Klischee von, das ist diese eine schwarze Erfahrung quasi oder diese eine Lebensentwurf und so fühlen sich dann Leute, weil das ist ja auch bei, egal, wir sitzen jetzt hier als 3 weiße Cis-Frauen und wir haben ja alle unterschiedliche Erfahrungen mit Sexismus, anderen Weg zum Feminismus und wahrscheinlich auch unterschiedliche Definitionen von Feminismus. Und da das halt dann auch anzuerkennen, wie divers das ganze Spektrum ist.
Ja, voll. Ja, und wenn eine Person lieber Podcasts hört, habe ich zumindest gehört, war Exit. Fand ich ganz gut.
Exit Racism?
Ja, genau.
Ja, super das gut.
Du hast es gelesen, ne? Podcast
über Spotify.
Das ist aber auch wirklich echt als Podcast mega gut. Und gibt's meines Wissens nach noch umsonst bei Spotify.
Ja, auf jeden Fall. Und da wird wirklich so Fragestellung für Fragestellung das Ganze durchgearbeitet und am Ende jedes Kapitels dir eigentlich auch klar gemacht, so, du kannst ruhig ehrlich sein, dass du das jetzt gerade noch nicht nachvollziehst und auch nicht verstehst oder dass du wütend bist oder. Jede Gefühlslage, und das ist halt, was auch viel sehr, sehr wichtig ist, was wir jetzt auch schon heute sehr oft gesagt haben, war, dein eigenes Gefühl ist meistens richtig und das bedeutet nicht, dass die andere Person dir gegenüber dasselbe Gefühl fühlen muss, so wie bei Catcalling, wie wir es schon beschrieben haben. Ich kann das anders wahrnehmen als die andere und das ist auch akzeptabel, aber ich darf dazu trotzdem meine Meinung äußern und dahinter stehen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, auch jungen Mädchen und Frauen auch klar zu machen, du darfst dein Nein äußern und das auch ernst meinen und konsequent bleiben. Und wenn dir hysterisch oder Übertreiberin oder was auch immer vorgeworfen wird, dann stell dir halt einfach nur die Frage, übertreibe ich tatsächlich, wie die das gerade meinen, oder ist es halt einfach nur, dass die das nicht so wahrnehmen wie ich und ich darf trotzdem meine Emotionen so zeigen. Das Reflektieren und das Wahrnehmen und den eigenen Körper wahrnehmen ist ist super wichtig, kann dir auch sehr vielen in der Situation auf jeden Fall weiterhelfen oder zumindest dich auch retten. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich doch gut zu mir gestanden habe, sage ich jetzt mal, und dementsprechend einige Erfahrungen vielleicht hätte erleben können im Nachhinein und das nicht gemacht habe. War nicht immer so, aber zum Glück im größten Teil. Und ich kann das nur an andere appellieren. Hört auf euch selber. Das ist schon das Richtige. Und redet vor allem mit Leuten darüber.
Ja.
Egal mit welcher Person. Und ob es auch am Schluss ruhig auch die Psychologin oder Psychologe sein soll. Also ich finde das super wichtig und das auch zum Glück heutzutage auch nicht mehr drastisch, dass Leute zu Gesprächen gehen. Manchmal muss es nicht die beste Freundin oder der beste Freund sein. Manchmal kann es eine neutrale, außenstehende Person sein, die dir einfach nur zuhört. Weil ich glaube, Menschen reden manchmal zu wenig oder hören zu wenig zueinander zu, um halt offen und ehrlich sein zu können.
Ja, das auf jeden Fall. Was mir gerade noch eingefallen ist, falls ihr mal einen einfachen Einstieg in also rassistisch-thematische Literatur haben will, empfehle ich immer Trevor Noahs Born a Crime. Das ist halt sehr komödiantisch geschrieben, aber es geht halt so um die Zeit, um die Apartheid in Südafrika, wie er als Color, also Mixed-Race-Person da aufgewachsen ist. Und es ist halt definitiv sehr direkt, aber ich finde halt, das hilft Leuten, wenn ein bisschen Humor mit eingebaut ist, damit sie, wenn sie das lesen, für die Leute der Einstieg einfacher ist. Deswegen empfehle ich da immer das Buch von Trevor Noah. Auch das Programm von ihm bei YouTube, man findet da viel, was damit behandelt. Und wenn ich denke, okay, für die harte Literatur bei denen noch zu anstrengend, empfehle ich immer ihn, weil der Einstieg ganz gut ist.
Ja, wir haben davor der Sendung nochmal kurz drüber geredet, über gute Einstiegsbücher für Sexismus. Und uns ist allen untenrum frei eingefallen von mir, Margarete Strukowski. Ja, und ein super gutes Buch, bringt es sehr gut auf den Punkt und danach versteht man so ein bisschen diesen strukturellen Sexismus im Alltag, weil es einfach genau aufgezeigt ist und man sich so, oh wow, jetzt wo ich so lese, so ist doch irgendwie doch ein bisschen falsch, was sich irgendwie normal angefühlt hat davor. Also untenrum frei, wirklich empfehlenswert.
Ist auf jeden Fall, wäre auch auf jeden Fall meine Top-Empfehlung. Ich finde, das sollte auch jeder in der Schule mal gelesen haben. Ich glaube, das gibt es mittlerweile sogar auf BPD zu bestellen. Ich glaube, die haben das mit ins Programm genommen.
Ja, nice.
Ansonsten bin ich auch immer ein ganz großer Fan von Podcasts. Einfach super gerne, anstatt zu lesen. Und da kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch für den Einstieg, Feminismus mit Vorsatz. Ist auf jeden Fall, ich finde den super, den Podcast, gerade so für den Einstieg. Erzählt hat so ein bisschen, wie sie zur Thematik gekommen ist. Hat da unterschiedliche Gäste, unter anderem auch die Autorin von Exit Racism ist dabei. Den finde ich sehr gut. Dann natürlich den Klassiker, der Lila-Podcast. Ist halt, finde ich auch gut, um irgendwie in die Thematik ein bisschen einzusteigen. Ansonsten, wenn es jetzt nicht nur, sage ich mal, ich meine, Feminismus ist sowieso intersektional, aber wenn es ein bisschen mehr auch, ja, vielleicht auch ein bisschen popkultureller oder so sein sollte, finde ich den Podcast von Alice Hasters und ihrer Kollegin sehr gut, Feuer und Brot. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den finde ich super. Den kann ich euch auch nur mega empfehlen. Ich liebe jede Folge und warte jeden Monat sehnsüchtig auf die neue. Sehr, sehr guter Podcast. Und auch noch so zum Einstieg finde ich auch sehr gut RealitäterInnen. So, das wären auf jeden Fall meine Empfehlungen. Und natürlich, was du auch meintest mit Roman, ne? Man kann auch mal irgendwie einfach Spielfilme oder sowas gucken, um einfach mal so ein bisschen in die Thematik zu kommen. Ich habe zuletzt The Hate U Give gesehen. Mhm. Kennt ihr den? Mhm. Kennt ihr das Buch?
Nee.
Ich habe halt den Film gesehen und den fand ich auch echt, kann mir vorstellen, dass man über sowas hat auch irgendwie vielleicht dann ein bisschen, ist kein softes Thema, aber vielleicht irgendwie so einen Zugang findet, der auch irgendwie emotional so ein bisschen, weil das ist halt nun mal irgendwie auch wichtig, ne? Dass man emotionalen Zugang irgendwie findet. Ne?
Auf jeden Fall, das habe ich am Anfang sehr unterschätzt. Ich dachte, wenn ich theoretisch durchsteige durch Diskriminierung in unserer Gesellschaft, dann habe ich es gelöst für mich. Aber so funktioniert es ja gar nicht. Bloß weil ich die Muster erkenne in mir selber, sind sie ja noch nicht aufgebrochen.
Ja, ich finde auch interessant, wenn man Leute irgendwie Spielfilme und Serien gucken lässt, wenn man die einfach fragt, hey, ist da ein Sexist mit bei? Einfach nur die Frage, ist eine Serie, die du guckst, ist da jemand sexistisch übergriffig? Und lass die nochmal How I Met Your Mother oder Big Bang Theory gucken, geht gar nicht.
Ja.
Das ist so heftig. Das ist halt, es hat auch gut Spaß dann weggenommen, nachdem man einmal verstanden hat, wie sexistisch diese Serien sind.
Ich kann allein der Umgang mit Nerds. Nicht mehr
schön. Ich kann nie gucken.
Das ist richtig schlimm und ich habe mir das damals angeguckt, dachte mir so, okay, man kann das halt auch in Humor, mit Humor sehen irgendwo und dabei bewusst sein, dass es, also als ich klein war, dachte ich mir so, ja, ist auf jeden Fall lustig, aber hoffentlich denkt niemand so und dann habe ich gemerkt, oh Mist, das ist irgendwie doch ein bisschen vertreten gucken und seitdem kann ich es mir nicht mehr angucken. Ja. Das geht nicht.
Also. Was ich halt auch immer krass finde in Filmen, was ich jetzt irgendwie auch erst so seit ein paar, ach, noch gar nicht so lange, auch erst seit kurz, kennt ihr dieses White Saviorism-Syndrom, sodass du halt praktisch immer eine weiße Person hast, die immer dann der Retter oder die Retterin ist. Und das habe ich bei so krass vielen Filmen jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, The Green Book, bei...
Eben noch jeden Katastrophenfilm.
Wie heißt dieser Film? The Blind Side. Ja. Keine Ahnung, ich könnte jetzt 10.000 Filme... Und das finde ich einfach, das ist so, das ist so krass. Aber ich finde, was ich auf der anderen Seite irgendwie gut finde, ich finde schon, dass man auch zum Beispiel bei Netflix irgendwie merkt, im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, einfach deutschem Fernsehen, was natürlich jetzt ganz krass ist, im Gegensatz dazu, dass das schon auch diverser wird, ne?
Ja.
Also so von den Inhalten und so, das finde ich auf jeden Fall...
Ja, obwohl man muss die CDF ein bisschen verteidigen, die machen echt gute Sachen in letzter Zeit.
Ja, Funk ist
Funk ist richtig stark, also das wollte ich auch sagen, Reportagen, ich empfehle da echt die Funkreihen, die sind immer gut, egal von welcher, ob Y-Kollektiv oder ob man bis zur Plus oder so geht, die sind wirklich stark, indem die vor allem Leute erzählen lassen, die damit leben. Oder also mit dieser Thematik halt sich konfrontieren und da damit sehr, sehr viele Berührungspunkte haben und das meistens halt aus einer Perspektive erzählt wird, die das halt auch erlebt. Also es ist immer mit Zahlen belegt teilweise, um halt einfach auch zu zeigen, hey, das ist auch schon eigentlich bekannt, aber da kann man richtig viel in den Köpfen der anderen Menschen halt so ein bisschen reinschauen und dadurch halt auch Dinge verstehen. Also ich habe mir zum Beispiel ein Video von denen angeguckt und da ging sich halt darum, dass eine Frau gerne manchmal noch Kind ist, also ein Baby ist und auch gerne von ihrem Partner.
Das habe ich auch gesehen.
Ja. Und es war in diesem Moment, dachte ich mir so, krass, hätte man mir jetzt nur die Überschrift gegeben und ich hätte dazu irgendwas sagen sollen. Also ich glaube, in meinem Kopf wären sehr viele Bilder am Spudeln gewesen und ich würde mich nicht trauen, irgendwas auszusprechen, einfach weil ich mir dachte, das kann eigentlich auch voll nach hinten losgehen. Und als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir, okay, ich verstehe es, ist nicht mein Lifestyle, aber ich verstehe es und es hat irgendwo eine Sinnhaftigkeit für die beiden Personen und ist voll akzeptabel und ich finde das super. Also ich feiere das mega. Oder halt von Tina Böttinger, die hat Wohnung 17, heißt es, der Podcast. Die lädt auch sehr viele diverse Leute halt auch ein. Da war Gassner von den Grünen, war dann Ryan die Trans-Person, die jetzt auch im Bundestag sitzt. Yay. Das war echt richtig, richtig cool. Oder Five Souls, das kann ich euch empfehlen. Das sind 5 Leute in einer Gruppe auf YouTube, die erzählen miteinander. Also es wird eine Fragestellung gestellt und die sagen dazu was. Also meistens wird dann gefragt, hast du das schon mal erlebt? Wie hast du darauf reagiert? Und dann wird aus der Community ein paar Fragen mit aufgenommen, die dann halt darauf reagieren oder beziehungsweise deren Input geben, wie sie darauf reagieren würden. Und weil das 5 Leute sind und die sind halt auch immer intersexuell unterwegs, also da sind seltenst in Mehrzahl weiße Frauen oder weiße Männer dabei. Und ich finde das richtig cool, weil die sind so divers, dass es halt auch schon wieder gar kein einiges Bild gibt, so ein Bild, sondern wirklich 5 Bilder, wo du am Schluss sagen kannst, okay, ich könnte mir von jeder Person was rauspicken. Oder, ah krass, genau so empfinde ich das auch, aber jetzt verstehe ich halt auch die andere Seite, was andere meinten. Finde ich ganz cool, kann ich, wenn Leute mehr Videos gucken, das eigentlich empfehlen.
Ja, sehr spannend. Ja, ich glaube, darum geht es halt am Anfang, einfach ganz viel zuhören und das halt auch einfach nicht dagegen reden. Das ist ja oft eine erste Reaktion, wenn man sich auch persönlich dann angegriffen fühlt, erstmal diese Erfahrung von Leuten nicht anerkennen zu wollen. Und ich glaube, das ist einfach der erste Schritt bei, wenn man da einsteigt oder es halt auch zu erzählen und dann halt auch ein Umfeld zu haben, was das halt auch ein Bestärken dieser, ja, das ist, wie du es wahrgenommen hast, ist so und das ist okay, wie du es wahrgenommen hast. Weil das Schlimmste ist ja, wenn man irgendwas erzählt, was man erfahren hat und dann kommt erstmal so, ja, war ein bisschen übertrieben oder bist du sicher oder du musst ja auch mal an die andere Person denken oder du regst dich da übertrieben auf. Ich glaube, das ist ja ein ganz empowernder Schritt und dafür diese Gruppe zu haben oder diese FreundInnen, die das auffangen und sich dann halt auch ernst zu nehmen. Erfahrung.
Wie kann man bei euch eigentlich mitmachen? Ihr habt euch jetzt so grob vorgestellt, aber wie komme ich jetzt überhaupt dazu, mich mit euch zu treffen?
Sehr gerne. Also wir treffen uns immer donnerstags um 20 Uhr. Wir sind gerade ein bisschen noch auf einer Raumsuche. Das ist noch nicht ganz fest, deswegen verkünden wir aktuell Räume über unsere WhatsApp-Gruppe oder über Instagram. Also
demnächst auch Facebook.
Ja, da arbeiten wir dran. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse.
Ja, rollenfrei@gmail.com. Ja, die ist aber auch auf Instagram tatsächlich auch verfügbar.
Genau, falls ihr kein Social Media habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Dann können wir euch da auch entweder zur WhatsApp-Gruppe hinzufügen oder euch dann so den Ort zukommen lassen. Genau, wir haben jetzt außerdem angefangen, dass wir immer den ersten Donnerstag im Monat einen AnfängerInnenabend machen. Treffen uns zwar jede Woche, aber wir dachten, dass wir dadurch einfach nochmal so ein bisschen die Hürde wegnehmen. So, falls ihr irgendwie mal Interesse hattet, euch vielleicht mal ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen oder nach diesem Podcast denkt, dass ihr mal vorbeigucken wollt, dann kommt einfach vorbei am ersten Donnerstag um 20 Uhr und dann sind da auch nochmal mehr Gleichgesinnte und AnfängerInnen, die auch noch nie da waren. Ich glaube, das ist manchmal auch ganz angenehm, wenn dann man da nicht alleine als erste Person, als einzige erste Neue ist.
Vor allem erwarten wir auch nichts von Leuten, die kommen.
Also, ihr müsst euch auch nicht beteiligen. Ja. Es ist auch voll okay, wenn ihr einfach euch das anhört. Und wenn es dann auch zu viel ist, vielleicht auch sagt, okay, danke für den Vortrag.
Ich bin weg.
Ja. Braucht da vielleicht, reicht mir jetzt, oder ich bin noch nicht bereit, mit zu diskutieren. Ja. Was ja auch total verständlich voll, ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also deswegen halten wir uns auch strukturell an diesen Aufbau, dass wir sagen, okay, die ersten maximal 10 Minuten geht es halt darum, dass jemand einen Vortrag, also eine Person einen Vortrag hält. Und das heißt, man weiß, okay, wenn ich um 20 Uhr dahin gehe, könnte ich halt auch um 7:45 da einfach auch rausspazieren, ohne mitzudiskutieren, obwohl diskutieren ja mehr bei uns auch quatschen, darüber austauschen, aufklären, Lücken, Wissenslücken vielleicht auch füllen oder merken und Fragestellungen für ein nächstes Thema vielleicht auch aufbauen. Und vor allem, wenn dich was Brennendes interessiert, schreib uns. Entweder wir nehmen das Thema auf und arbeiten das sowohl auf Social Media als auch dann in Persona. Aber auch vor allem, wenn du möchtest, einen Vortrag halten möchtest, den du schon mal vorbereitet hast oder irgendwie was cool findest, was spannend findest, eine Gruppe brauchst, dann kannst du auch einfach vorbeikommen und Connections schließen. Das sind echt viele Leute dabei, die einfach richtig Lust haben, Bock haben, mal auch außerhalb der Uni privat auch sich für was zu engagieren, was vielleicht sinnvoller erscheint. Ja, also eine herzliche Einladung unsererseits.
Ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn da ein paar kommen würden nach dieser Sendung.
Ja, auf jeden Fall.
Dann schon mal vielen Dank, dass ihr da wart und vielleicht laden wir euch auch noch mal demnächst ein zu anderen Thematiken im Feminismus.
Ach, sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Ja, hat viel Spaß gemacht. Also vielen Dank nochmal unsererseits.
War auf jeden Fall eine interessante Runde, mal wieder mit euch so zu quatschen.
Ich fand es auch schön, dass ihr da wart. Oh. Und hoffentlich bald nochmal.
Ja, auf jeden Fall.